Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute um 11 Uhr haben an vielen Orten in Deutschland die Sirenen geheult, Smartphones vibriert und gepiept und Warn-Apps haben Nachrichten verschickt. Das alles war Teil des zweiten bundesdeutschen Warntags. Das erste Mal, 2020, hat so gut wie nichts funktioniert und so gut wie niemand wurde gewarnt. Selbst das Bundesinnenministerium hat den Warntag damals als Fehlschlag bezeichnet und der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe musste seinen Hut nehmen. Ich habe mit dem Leiter der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin, Professor Martin Voss, gesprochen und ihn gefragt, ob es diesmal besser gelaufen ist.
Vor dem Hintergrund konnte das fast dies Jahr nur ein Erfolg werden. Ist es nach meinem Empfinden aber auch insgesamt geworden, aus verschiedenen Gründen. Also technisch glaube ich, erst einmal hat das sehr viel runder funktioniert, muss man differenzieren. Wir haben zwei Apps, die eine hat besser wohl funktioniert als die andere. Also da lässt sich einiges natürlich finden, was noch besser hätte sein können. Aber es hat eben auch vieles sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite aber vor allem auch, dass wir darüber sprechen, so wie wir es jetzt gerade tun. Auch das sehe ich als einen großen Gewinn dieses Warntages.
Diesmal ist ja auch zum ersten Mal das System Cell Broadcast getestet worden, bei dem die Bundesbürger eine Nachricht ganz automatisch auf ihr Smartphone bekommen sollten, ohne eine App oder sonst irgendwas zu installieren. Hat das flächendeckend funktioniert? Gibt es da schon Aussagen zu?
Ich habe natürlich keine, sagen wir mal, repräsentative Befragung durchführen können in der kurzen Zeit durchaus, aber so können etwa auf 20, 30 Leute zurückgreifen, die wiederum mit ihrem Umfeld das nochmal eruiert haben. Und das Bild, was sich mir da zeigt, ist, dass etwa 2/3 der Endgeräte angeschlagen sind. Mir erschließt sich das noch nicht, ob es nur die älteren Geräte waren. Das sind wohl auch gerade neueste Modelle dabei gewesen, die nicht gesendet haben. Aber insgesamt also ziemlich viel, würde ich einmal sagen, dafür, dass man es eben jetzt neu an den Start gebracht hat.
Dieses System Cell Broadcast ist ja dieses Jahr zum ersten Mal getestet worden. Warum eigentlich? Das System gibt es ja im Prinzip schon länger in anderen Ländern, wird es auch schon lange eingesetzt. Warum erst jetzt in Deutschland?
Das hat bis jetzt so lange gebraucht, weil sich niemand wirklich das auf die Fahne geschrieben hat. Da musste schon das Ahrtal-Hochwasser passieren, um dem nochmal richtig Druck zu geben, damit man sich dann mit den Netzbetreibern zusammengesetzt hat und schließlich auch eben die Lösung gefunden hat. Vorher hat man den Ball hin und her geschoben und gesagt, technische Probleme, Endgeräteprobleme, Netzbetreiber ziehen nicht an einem Strang und so weiter.
Wie ist Deutschland denn generell aufgestellt beim Zivilschutz und beim Katastrophenschutz, wenn wir auch mal ins Ausland schauen und Vergleiche heranziehen?
Wir sind, was den Umgang mit Naturgefahren angeht, die ortsbezogen sind, also auch ihre Spezifika haben. An der Küste gibt es andere Gefahren als im Gebirge und so. Gar nicht schlecht aufgestellt, noch lange nicht gut. Wir haben vor allem eben sehr, sehr, sehr viele engagierte Menschen, die sich kümmern, die Schippe packen oder sowieso übers Ehrenamt aktiv sind in unterschiedlichen Bereichen. Das trägt das Ganze, obwohl die Ausrüstung veraltet ist. Also Schwachstellen allenthalben auch hier. Nichtsdestotrotz im internationalen Vergleich, was das angeht, nicht wirklich ganz schlecht. Ganz was anderes ist es, wenn wir über komplexere Krisen reden, über eine Pandemie etwa oder aber auch den Zivilschutzfall. Da haben wir im Grunde genommen fast nichts, was wir dem adäquat entgegensetzen könnten.
Was könnten wir denn gerade da von Ländern lernen, die besser aufgestellt sind, wie etwa Finnland, Schweden, die Schweiz? Was haben die, was wir nicht haben und was wir bräuchten?
Ja, nehmen wir das Beispiel Finnland, das da ein besonderer Leuchtturm ist. Die haben zunächst einmal eine Kultur entwickelt über die Jahrzehnte, während wir uns quasi von dem Gedanken gelöst haben, dass wir auch mal bedroht sein könnten. Von außen wird das in Finnland eben permanent als Gedanke weiterentwickelt. Die Bedrohung war immer in der Gesellschaft präsent. Das heißt, alle sind sensibilisiert dafür. Und dann ist bei jeder kleinen Entscheidung dies eben im Hintergrund auch mit dabei, dass man sich darüber Gedanken macht, ob man sich hier oder da die eine Schwachstelle wirklich leisten will oder kann oder darf. Es könnte ja jemand sein, der da mal manipulieren will. Das spielte bei uns eben auf all den Ebenen gerade keine Rolle mehr in den Entscheidungen. Und so sind wir dort sehr verletzlich geworden, was die kritischen Infrastrukturen etwa angeht. Während eben man in Finnland die Zivilschutzarchitektur auch über die letzten Jahrzehnte immer weiterentwickelt hat, immer differenzierter noch und auch selbst den Ausbau von Schutzbauten so weit betrieben hat, dass man den allergrößten Teil der Bevölkerung tatsächlich in Schutzräumen unterbringen könnte. Nur um das mal in Kontrast zu bringen, in Deutschland hatte man nie auch nur 3% oder 3,5% der Bevölkerung derart geschützt. So sind die Verhältnisse. Also man kann von diesen anderen Ländern sehr, sehr viel lernen.
Professor Martin Voss leitet die Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin.